Literatur fasziniert. Literatur inspiriert. Literatur reflektiert. Und wieso das so ist, wieso Literatur uns fasziniert, wieso sie uns inspiriert und wieso wir darüber reflektieren, darüber wollen wir heute sprechen in der nächsten Episode unseres Podcasts Einblick hinter den Buchdeckel, der Mini-Podcast vom Literaturhaus Würzburg. Mein Name ist Johannes Käppner und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Heute geht's nach dem Schreiben hinaus in die große, weite Welt. Wir wollen nämlich heute sprechen über den Prozess bis zur Veröffentlichung und zwar mit Nicoletta Enzmann. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, hier zu sein. Danke.
Wir wollen dich, bevor wir sprechen, erst ein bisschen kennenlernen und vorstellen. Ich habe mir dazu ein paar Notizen gemacht. Wenn grobe Schnitzer drin sind, Nicoletta, bitte direkt reingrätschen.
Alles klar, mach
dass
ich.
Wir dann keinen Blödsinn über dich erzählen. Du hast deutsche Literatur und Soziologie studiert und anschließend ein Volontariat, also so eine Art journalistische Ausbildung gemacht im Berlin Verlag. Warst danach erst freie Lektorin in Berlin und bist seit mittlerweile 15 Jahren im Arena Verlag hier in Würzburg beschäftigt. Warst seit 2016 dort auch Teamleitung für die Bereiche Jugendbuch und Taschenbuch und bist seit mittlerweile 4 Jahren Programmleitung für diese beiden Bereiche Jugendbuch und Taschenbuch. Also wenn eine irgendwas rund ums Lektorat, Verlagswesen und Veröffentlichung von Literatur erzählen kann, dann doch wohl du. Ja, und dann wollen wir dich noch ein bisschen näher kennenlernen und deswegen, wie jeder Gast, bekommst du es mit unserem Fragenhagel zu tun. Ich stell dir einfach ein paar kurze Fragen, auf die du ganz schnell und spontan antwortest, ohne groß nachzudenken.
Okay.
Nicoletta, eine Autorin oder ein Autor, der dich inspiriert hat?
Ja, so ist das mit dem Fragenhagel, ne? Inspiriert, Elle Kennedy, die schottische Autorin. Weil die nie geradlinig erzählt und immer ein bisschen eine schräge Perspektive hat und auch eine ganz besondere Erzählhaltung. Da muss man ein bisschen nachdenken, um mitzukommen, aber ganz toll, der zu folgen und einfach mal anders zu lesen.
Welche Genre liest du denn am liebsten?
Beruflich oder privat? Das deckt sich zum Glück auch manchmal. Gerne realistisch, gerne Gegenwartsliteratur, aber schon auch immer wieder Fantasy. Und ja, Grenzbereiche dazwischen gibt es ja auch ganz gerne. Also so Thriller lese ich tatsächlich nicht so gerne.
Was nutzt du denn als Lesezeichen?
Oh, alles, was mir in die Finger kommt. Zeichnungen meiner Kinder, Zeitungsschnipsel, auch mal eine Socke, wenn sie da gerade liegt oder irgendwelche Spielsachen meiner Kinder. Alles, wirklich.
Eine Socke haben wir auch noch nicht gehört. Wir lernen immer wieder dazu. Gibt es einen All-Time-Favorite? Was ist dein absolutes Lieblingsbuch?
Ein absolutes Lieblingsbuch. Nee, tatsächlich glaube ich eher nicht. Ich habe gerne Bücher im Regal stehen, wenn ich sie gelesen habe, aber das heißt nicht, dass ich sie immer wieder lese. Also ich gehe dann mit der Zeit und was gerade aktuell ist.
Okay, aber ich merke schon, es fällt dir auch schwer, da eins rauszupicken. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Büchern, die dich inspiriert haben, die du vielleicht auch verschiedentlich nochmal zur Hand genommen hast. Aber das große, über allem stehende Buch gibt's nicht in deinem Leben.
Nee, das gibt's nicht, nee.
Was ist denn so ein Wort, das dir sehr gut gefällt?
Ein Wort, das mir gut gefällt.
Das einen tollen Klang hat vielleicht.
Oh, nee, ich stolper eher immer ja beim Redigieren über Wörter, wo ich denke, wirklich, sagt man das noch? Von daher.
Auch gerne so ein Wort.
Also wo ich mich noch gut erinnern kann, ist das Wort köstlich, das einfach in einem Jugendroman vorkam. Und habe mich sehr darüber gewundert, dass das überhaupt noch im aktiven Wortschatz ist. Der Kaffee schmeckte köstlich. Ich dachte, so stolpert man dann, weil die Worte plötzlich eine Bedeutung kriegen beim Lesen oder beim, gerade wenn man so scharf drauf guckt. Also stolper ich eher über Worte, wo ich mich manchmal erstaune. Aber ein Lieblingswort vom Klang her oder so. Gerade zumindest mag mir keins einfallen.
Da fragt man sich als Jugendbuchlektorin vielleicht, wenn man köstlich liest, ne, eingedenk der Zielgruppe, ist das nicht ein bisschen cringe?
Ja, genau. Genau sowas.
Aber du hast doch bestimmt einen Lieblingsschreib- bzw. Leseort. Gibt es da irgend so eine Rückzugsecke oder ist das dein Büro im Arena Verlag?
Ja, im Büro dürfen wir ja oder können wir pragmatisch gesehen wenig lesen. Es ist dann schon eher zu Hause. Gerne dort im Sessel. Es gibt tatsächlich einen Lesesessel oder aber wirklich auch sehr, sehr gerne im Garten im Sommer, wenn es geht. Draußen, okay. Wenn man ein bisschen gucken kann auch.
Und einen habe ich noch, folgenden Satz bitte vervollständigen, Nicoletta. In dem Fall würde ich ihn vielleicht ein bisschen abwandeln, weil eigentlich heißt er, Schreiben ist für mich, Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht ist bei dir, das Lektorat ist für mich oder Redigieren ist für mich oder gerne, ja, der gesamte Prozess, den du durchläufst im Lektorat.
Ja, das, also Lektorieren ist für mich ein richtig guter Weg, jemand anderen zu helfen, noch besser zu werden. Und das macht einen selber auch ein bisschen glücklich, wenn es gelungen ist.
Das ist eine tolle Zusammenfassung. Und da sind wir ja eigentlich schon bei des Pudels Kern, denn wir wollen ja dich und deine Arbeit heute vorstellen und besser kennenlernen und das Drumherum. Deswegen, wir haben jetzt schon öfters mal über das Lektorat oder über dich als Lektorin gesprochen. Aber wer oder was ist denn eigentlich eine Lektorin? Wie würdest du deinen Beruf beschreiben? Was machst du im Arbeitsalltag?
Ja, Lektorinnen sind mittlerweile, nicht nur mittlerweile, ich glaube schon sehr lange, Allrounder. Wir müssen Verträge checken und uns ein bisschen mit Paragraphen, Jura, Rechtsprechung auskennen. Wir sind in Zusammenarbeit mit den Autorinnen ganz oft Psychologinnen, Zuhörerinnen, Seelentrösterinnen, alles, was man braucht. Manchmal sind wir auch streng an der Stelle. Wir müssen aber auch ganz viel Organisatoren organisieren. Wir sind Projektmanagerinnen. Wir sind auch quasi wie so Anwälte oder Fürsprecher für das Buch im Haus, um zu sagen, das Buch steht dafür oder eben dafür nicht und das ist die falsche Richtung. Also ganz, ganz viel Kleinteiliges und immer, immer wieder anders. Wir sind auch Werbetexterinnen für das Buch, damit es eben in all seinen Facetten wahrgenommen wird.
Aber das hört sich ja sehr, sehr umfangreich an. Also ihr müsst ja quasi gewisserweise so Universalgenies sein und für alles zumindest ein bisschen beherrschen, weil also vom PR-Management übers Projektmanagement bis hin zum ja, klassischen Lektorieren, Redigieren, umfasst dieser Beruf ja alles.
Das ist ganz schön viel und ganz schön umfassend. Klar gibt es dafür andere Abteilungen, aber je besser wir für das Projekt sprechen und die Richtung vorgeben, desto besser kann es auch hinten raus nachher platziert werden und wahrgenommen werden. Genau so, wie es auch gemeint ist. Von daher ja, von allem ein bisschen was.
Und das heißt, also so stelle ich mir das als Laie zumindest vor, wenn du das beschreibst, wie umfangreich eure Tätigkeit ist, dann habt ihr doch letztendlich mit dem Werk, mit dem Roman, mit dem Buch mindestens genauso viel zu tun wie die Autorin oder der Autor selbst, oder?
Man verwechselt manchmal schon sehr mit den Texten und es fühlt sich immer auch ein bisschen wie das eigene kleine Baby an. Von daher ja, das ist schon eine sehr intensive Beziehung.
Also man ist mindestens Patentante dann
dieses Buchs. Ja, genau. Buchs, ne? Das trifft es ganz gut.
Ja, und wenn diese Tätigkeit so umfangreich ist, wie viele Autorinnen und Autoren betreut man denn da eigentlich? Also das müsste doch eigentlich relativ limitiert sein bei dem Umfang der Arbeit.
Ja und nein. Wir sind eben in dem Moment, wo es zu viel wird, in Anführungszeichen, auch schnell mal Projektmanagerinnen, sprich, wir müssen das eigentliche Lektorat nach außen rausgeben. In dem Moment, wo wir merken, boah, den Umfang schaffen wir nicht oder wir haben andere Projekte, die an der Stelle eher bei uns sein sollten. Das kommt natürlich extrem stark drauf an, hat man dann Erstleser von 70 Seiten, das hat man schneller mal durch, wobei die Illustrationen nicht vernachlässigt werden dürfen, oder hat man 600 Seiten Fantasy vor sich. Und entsprechend muss man das ein bisschen abwägen. Aber ich sag mal, bei einer Vollzeitstelle hat man zwischen 3 und 8 Autorinnen, die man betreuen muss, pro Halbjahr. Und wenn man dann mal so ein paar Jahre im Programm ist und in dem Verlag ist, dann summiert sich das natürlich auch Backlist-mäßig, sage ich mal, mit den Autorinnen.
Ja, und diese Menschen, das sind ja allesamt kreative Menschen, wahrscheinlich auch auf die eine oder andere Weise emotionale Menschen, die haben ja natürlich auch ihre großen und kleinen Befindlichkeiten, du hast es vorhin schon gesagt, man ist auch so ein bisschen Seelentröster, vielleicht auch beste Freundin teilweise, muss die auch mal zurechtweisen, also man ist da schon ein Stück des Weges auch Begleiter im Positiven sicherlich oft, aber manchmal auch im Negativen, oder?
Beides, genau. Also natürlich lieber immer im positiven Sinn. Aber klar gibt es auch Auseinandersetzungen, gerade über die Richtungen, die ein Buch einschlagen kann. Oder wenn man sagt, Mensch, mir fehlt da einfach noch was und das Gegenüber das vielleicht noch nicht versteht. Und man da schon mal in die Auseinandersetzung gehen muss und zu sagen, das ist nötig für uns. Ganz harte Diskussionen führen wir an der Stelle, wenn wir sagen, wie viel darf man vorab verraten von dem Buch, damit es spannend ist. Also ich kann zum Beispiel sagen, die Person, ich weiß am Anfang an, wer die Person ermordet hat. Und dann besteht die Spannung darin, ihr auf die Schliche zu kommen oder ich weiß es eben nicht. Und das ist aber natürlich sehr, sehr entscheidend für ein Werk. Und da haben wir schon mal im Verlag eine ganz andere Haltung und Meinung, als die Autorin das vielleicht in ihrem Kopf oder bereits schon auf dem Papier hat.
Und dann wird hitzig diskutiert.
Dann wird diskutiert und im Zweifelsfall wirklich auch bis dahingehend, dass wir sagen, so können wir es verkaufen und auch machen. Oder mit der anderen Haltung muss man dann nochmal ganz ernst ins Gespräch gehen und sagen, wir erwarten uns davon nichts. Wir glauben, wir kriegen das nicht positioniert. Das zieht nicht genügend rein und man dann auch mal sagen muss, so machen wir das vielleicht nicht. Das kommt jetzt nicht super oft vor, aber im Zweifelsfall, im ganz harten Fall, könnte das zu einer Entscheidung führen, wir kommen hier nicht zusammen von der Vorgehensweise.
Das Beispiel, das du angesprochen hast, ne, kenne ich den Mörder schon von Anfang an und komme ihm auf die Schliche oder ergibt sich das, wie vielleicht klassischerweise erst hinten raus auf den letzten Seiten, das ist ja doch eine ganz elementare Szene, ein ganz elementarer Teil des Romans. Also von daher die Frage, wann kommst du eigentlich ins Spiel, ab welchem Punkt? Weil wenn das jetzt wirklich erst in der Endphase wäre und du dem Autor, der Autorin sagst, du musst jetzt alles nochmal auf links ziehen, wir wollen den Mörder am Anfang haben, stelle ich mir das relativ schwierig vor.
Ja, das ist auch der eine oder andere shocking Moment für die Autorinnen an der Stelle. Also deswegen am liebsten von ganz Anfang an mit dabei. Am liebsten machen wir wirklich Exposé-Arbeit mit den Autorinnen, damit wir gleich die Richtung festlegen können, damit wir gleich mitkriegen, wo ist der Vibe, wo ist für die Autorin das wichtige Erzählmoment, damit man das dahin verlagern kann und auch bestärken kann. Aber wir haben das auch oft genug, dass wir fertige Manuskripte auf den Tisch kriegen und auch einkaufen. Natürlich ist das auch dankbar, weil uns da ein bisschen, wir uns Weg selber nehmen, wenn wir schon was Fertiges haben. Aber wenn wir ein fertiges Manuskript haben, passiert das auch oft genug, dass wir sagen, du, die ersten 30 Seiten sind eigentlich unnötig. Lass uns mal gleich mit Kapitel 4 einsteigen. Oder eben genau das, du führst ganz spät zwei Erzählstränge zusammen. Ich hätte die gerne in Szene 2 schon zusammengeführt. Und dann beginnt die Arbeit, dann muss man umschreiben, dann muss man umsortieren, umorganisieren, gucken, was kann weg, was darf man nicht vergessen bei dieser ganzen Konstruktionsarbeit, ist alles möglich.
Wenn du, wie es dir, wie ich so rausgehört habe, jetzt am liebsten ist, schon relativ früh mit im Boot bist und einsteigst, wenn du das mal so umreißt, wie lange dauert das, bis Autorinnen und Autoren mit der ersten Idee vielleicht auch an dich oder an euch als Verlag rantreten, bis dann letztendlich das fertige Buch erscheint?
Da gehen locker 1,5 bis 2 Jahre ins Land. Also bis wirklich zum Erscheinungstermin und bis wir, wenn wir zum ersten Mal Kontakt hatten.
Und bedeutet 1,5 bis 2 Jahre, da wird wirklich toujours und kontinuierlich dran gearbeitet? Oder gibt es dann auch mal Phasen, wo der Autor, vielleicht die Autorin auch sagt, da geht mir gerade nichts lockerflockig von der Hand, ich nehme mich jetzt mal raus, 2, 3 Monate oder ein paar Wochen zumindest, es passiert nichts und dann ist man als Verlag wieder hinten dran, komm mal wieder zur Potte. Also wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, schon so ähnlich. Also wir kommen mit einer Idee gemeinsam ins Gespräch, dann gibt es erstmal ein sogenanntes Exposé, das hat idealerweise 2 bis 3 Seiten und da wird in ganz in Kürze der Roman vorgestellt, dass ich eine Ahnung davon habe, wo liegen die Spannungspunkte, was ist an dem Charakter interessant, wo gibt es eine Überraschung zum Schluss hin, wie sieht das große Showdown aus. Dann sind wir uns darüber einig, dass das genau so laufen soll. Und dann sagen wir, alles klar, jetzt kannst du schreiben. Und auch dieser Schreibprozess, idealerweise habe ich dann erstmal Ruhe und kann mich um andere Projekte kümmern. Aber es kommt schon auch vor, dass wir die wirklich intensiv begleiten und zum Beispiel alle 50 Seiten mal mitlesen oder angerufen werden, sagen, ey, ich komm da nicht weiter, soll ich eher so oder so machen? Und dann sind wir da und dann müssen wir halt auch mal diese 50 Seiten lesen, damit wir wieder dran sind. Oder auch die Autorin merkt, hier funktioniert was nicht, mein Charakter ist langweilig oder geht ganz anders weiter. Oder mir fehlt die Spannung an der Stelle. Also das ist ja schon super, wenn die Autorin das selber merkt und sagt, ich brauche jetzt einen Spannungsmoment. Ich bringe jemand um. Also Moment. Nochmal erinnern, wir haben eine Romance, wir wollen keine Toten haben an der Stelle. Vielleicht geht das anders. Ne? Aber das sind schon Krisenmomenten. Dann sind wir da, dann begleiten wir, dann versuchen wir mitzudenken, mitzukonstruieren. Manchmal hilft es schon, am Telefon einfach ein paar Dinge, auch gerne verrückte Dinge, auszuprobieren. Ich hatte auch eine Autorin schon am Telefon, die hat mir eine Idee vorgestellt und gesagt, hör erst mal zu und sag mir dann, wie du das findest. Und als sie fertig war, meinte sie, ah, das ist gut, dass ich das erzählen konnte, aber du musst gar nichts sagen, ich merke schon, das funktioniert gar nicht. Aber dieses einmal Lautdenken eben an der Stelle. Aber idealerweise so ein Schreibprozess selber, also wirklich einen Roman von Anfang bis Ende zu schreiben, dauert 6 bis 12 Monate. Ist sehr autorenabhängig. Es gibt Autoren, die schreiben einfach ganz schnell runter. Und es gibt andere, die müssen sich wirklich mühsam abmühen. Und das ist nicht abwertend gemeint, sondern das ist wirklich ein harter Prozess. Das ist einfach typabhängig. Wenn jemand einen Roman in 4 Monaten schreiben kann, dann würde ich mal fast unterstellen, dass man ein bisschen nacharbeiten muss an der Stelle. Was auch okay ist, es ist einfach eine andere Art von Arbeiten. Dann haben wir also ein paar Wochen, Monate Exposéarbeit gemacht. Dann hat die, sagen wir, halbes bis ein Jahr geschrieben. Dann kommt die Lektoratsphase, die unter 8 Wochen eigentlich nicht zu machen ist. Es sei denn, wir haben wirklich brennend irgendwas. Dann geht das in den sogenannten Satz, sprich das Layout vom Buch festgelegt, die Überschriften, die Schrift bestimmt, das eigentliche Seitenformat hergestellt. Es gibt Korrekturdurchgänge dann, dass die letzten Rechtschreibfehler rausgehen. Die Autorin, der Autor kriegt das nochmal zu sehen für einen letzten Durchlauf. Und dann wird gedruckt. Auch das dauert nochmal 8 Wochen. Und jetzt habe ich selber nicht mitgerechnet, aber ich glaube, wir kommen irgendwann bei 24 Monaten da locker an.
Ja, ich wollte gerade sagen, so 1,5, 2 Jahre haben wir dann auf jeden Fall locker, ne?
Genau, ja.
Und wir haben an anderer Stelle schon drüber gesprochen, Episode 1 anhören, dass wahrscheinlich doch eher ein romantisches Vorurteil von uns Laien ist, dass Autorinnen und Autoren von der Muse geküsst werden und dann in einem Schwung ihren Roman runterschreiben. Ist dir das jemals untergekommen als Lektorin?
Ich muss gerade mal überlegen. Also ich glaube eher selten. Es gibt wirklich eben in dem Moment, wo man die Manuskripte auf dem Tisch hat und direkt fertig kriegt, weiß man natürlich nicht, wie die entstanden sind. Da würde ich zum Teil schon unterstellen, dass die Menschen sich auch die entsprechende Zeit nehmen und sagen, ohne Druck von außen, ich warte, bis die Idee kommt, ich schreibe sie für mich und dann liefere ich das Ergebnis ab. Aber so wie ich es bisher auf dem Schreibtisch hatte und habe, ist es schon wirklich ein anstrengender Prozess mit mehreren Schlaufen, mit mehreren Sackgassen auch und schon Arbeit. Es ist einfach Arbeit. Die darf Spaß machen, das ist okay, aber es ist mühsam oft.
Und dann sind wir schon wieder in diesem Gleichnis, dass es doch ja auch sowas wie eine Geburt einfach ist. Mhm. Verschiedene Stadien, in denen man sich bewegt. Autorinnen und Autoren, die ähnlich wie werdende Mütter mal mehr, mal weniger Begleitung brauchen, mal mehr Fürsprache, mal festere Zügel, sage ich jetzt mal. Also das heißt, das Begleiten und die Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Autor, der Autorin, ist auch immer sehr individuell, je nachdem, ja, was das für ein Charakter auch ist.
Ja, komplett. Das macht es auch spannend an der Stelle, weil es eben nicht immer gleich ist, weil es sehr personenbezogen ist. Ich sag mal, ein Andreas Eschbach, wie wir ihn ja auch in unserem Jugendbuchprogramm haben, der ist sehr autark, da hat man nur wenig Kontakte. Das ist aber super professionell, dem meldet man zurück, was man ändern möchte. Er sagt, er prüft es. Falls es überhaupt zu einem Telefonat kommt, das wäre, glaube ich, schon eine große Ehre, sage ich mal, dass er fühlt, man müsste mal telefonieren. Dann geht es per E-Mail oder eben über die Kommentarfunktionen in so einem Manuskript. Und wenn er dann sagt, das hat er jetzt entschieden, er macht es so und er nimmt es an oder nicht, dann ist das auch einfach so. Da braucht man nicht so besonders lang zu diskutieren. Und es gibt eben dann die anderen, da ist auch ein freundschaftliches Telefonat mal dran oder die hört man jede Woche und da geht man viel intensiver drüber. Klar, da wird es dann auch persönlich. Das sind natürlich dann auch die Bindungen, die man da hat und wo man einfach besonders intensiv dann zu dem Text auch und dem Menschen dahinter den Kontakt aufbaut.
Vielleicht nochmal kurz abschließend zu diesem Themenschwerpunkt jetzt, die Zusammenarbeit mit Autorinnen und Autoren. Wie wichtig ist, dass man sich so auf einer menschlichen Ebene versteht? Egal, ob man jetzt sagt, das ist der Umgang, den ich jetzt auch privat mit demjenigen oder derjenigen pflegen würde oder nicht. Also hat das Einfluss auf die Qualität des letztendlichen Buches?
Hoffentlich nicht. weil das Schöne ist, wir reden ja über eine Sache, über Fakten. Kann man sich streiten, glaube ich, ob das Fakten sind oder doch Gefühligkeiten. Aber wir reden über eine Sache und wir wollen im besten Fall beide dasselbe, nämlich das Beste für das Buch, die beste Richtung, die beste Ausrichtung, die beste Grundlage für das Buch. Und dann ist es egal, ob ich den Menschen auf der anderen Seite mag oder nicht mag. Das geht schon. Aber natürlich macht es mehr Spaß, hat es eine andere Qualität, taucht man tiefer in den Text ein, wenn man auch das Gefühl hat, ich sage jetzt mal als Lektorin von der Autorinnenseite, ich darf auch rein in den Text, ich werde da reingelassen und das wird gewertschätzt und ich werde als Person gewertschätzt, dann ist schon mein Anspruch auch an mich selber immer noch ein Ticken mehr da. Und ich glaube, für die Zusammenarbeit ist das extrem wichtig, weil auch die Autorin dann mehr da rausholt sich dabei. Aber unterm Strich sollte eine neutrale Arbeitsbeziehung möglich sein und dasselbe Ergebnis bringen an der Stelle.
Aber du hast es gerade schon angesprochen, es sind natürlich ja klassische und reine Herzensprojekte, zu denen du Zugang bekommst und in die du manchmal auch tief eingreifen musst, auch um dem Verlag gerecht zu werden und dem Anspruch, den der Verlag an dich und an die Werke letztendlich hat. Wie schwer ist es für dich, den Spagat zu schaffen? Und vor allem, ja, wie viel Mitspracherecht hast du als Lektorin, hat der Verlag als solches, wenn man das jetzt vielleicht in Prozent angeben würde? Also wie tief kann der Verlag da rütteln?
Ich glaube, eine Prozentzahl würde ich mich nicht trauen zu nennen. Prinzipiell ist unsere Haltung, wir machen nichts gegen den Willen der Autorinnen. Aber ich hatte es vorhin ja schon mal kurz angedeutet, wenn wir wirklich der Meinung sind, so wie der Text ist, können wir ihn nicht erfolgreich vermarkten. Auf den Markt bringen kann man jeden Text, aber wir wollen ja auch immer Erfolg haben. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Ja, wenn es da bis zum Äußersten kommt, würden wir uns auch hinstellen und sagen, wir glauben, dass es so nicht geht. Aber normalerweise dürfen wir sehr viel und äußern wir zumindest auch, was wir machen wollen würden für den Text. Und aber das wirklich immer, wir versuchen, die Autorinnen zu überzeugen, dass sie auch glauben nachher, dass das richtige Vorgehen ist, eben Handlungsstränge zum Beispiel früher zusammenzuführen. Und entweder wir können sie überzeugen und sagen, dann sagt die Gegenseite, Mensch, das ist eine gute Idee, ich habe drüber nachgedacht, wir machen das so. Oder sie sagt, nee, ich möchte das einfach so haben. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, dass es einen wirtschaftlichen Schaden gibt an der Stelle, dann lasse ich die Autorin das machen. Dann sage ich, ich sehe es anders, ich habe es dir gesagt, du weißt Bescheid. Aber du darfst es so machen, wie du das möchtest. Das ist dein Buch. Weil das ist immer wichtig, es steht der Name der Autorin, des Autors da drauf. Und das ist das, was an letzter Stelle zählt nachher.
Jetzt gibt es auf der einen Seite die Ansprüche, die der Autor, die Autorin an ihr oder sein Werk hat, die Ansprüche, die ihr als Verlag dem Autor und dem Werk gegenüber habt. Und dann gibt es mittendrin vielleicht noch ja, sowas wie, ich nenne es jetzt mal, äußere oder wirtschaftliche Einflüsse. Also ne, Trends, Themen, die sich einfach gut verkaufen gerade. Inwieweit halten die Einzug?
Müssen unbedingt, eben weil wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Wir müssen gucken, dass das alles Erfolg hat. Die Menschen im Verlag müssen bezahlt werden. Und die Bücher, die wir einkaufen, müssen auch bezahlt werden. Also das geht auch um Geld. Idealerweise berücksichtigt das Manuskript, das wir auf dem Tisch haben, schon einen aktuellen Trend. Oder zeigt uns, wenn wir 3 Manuskripte dieser Art nacheinander auf den Schreibtisch kriegen, dass da ein Trend kommt, den wir hoffentlich dann auch rechtzeitig erkennen und sagen, ja, da spielen wir mit. Also da gehen wir sehr gerne mit, weil das Verkaufschancen erhöht an der Stelle. Aber es ist kein ausschließliches nach Trends gehen. Es ist immer gut, 1-2 Titel in die Richtung positioniert zu haben. Aber wir jetzt bei Arena zum Beispiel achten auch drauf, dass wir mal eine Schullektüre im Programm haben. Und die wird sicher nicht nach Trends gehen, sondern nach dem, was man mal besprechen sollte, worüber man diskutieren sollte, was man den Jugendlichen vielleicht an die Hand geben sollte, wo sie was lernen können. Das Schöne mit Büchern ist ja, dass man eigentlich liest und hoffentlich Spaß hat und hinten raus ein bisschen was an Informationen mitnimmt. Und da achten wir an der Stelle dann nicht mehr auf Trends.
Ja, und gerade im Kinder- und Jugendbuchbereich sind diese Trends vielleicht ja auch sehr schnelllebig und haben das Potenzial, dass man sich schnell auch mal vergaloppiert und der Trend ist ein Jahr später wieder passé, ne?
Genau, die Sache mit den Trends ist nämlich, man ist entweder zu früh, dann wird man nicht wahrgenommen, oder man ist zu spät, dann wird man nicht mehr wahrgenommen. Ehrlicherweise gibt es immer ein großes Buch, was die Welle macht. Und dann ist die große Frage, kann man die Welle, die Trendwelle mitreiten, mitschwimmen in diesem Strom? Oder muss man sich davon auch wieder absetzen, um wahrgenommen zu werden, weil man untergeht in der Masse an Vampirromanen, an Götterromanen, an oder Dystopien, die wir hatten? Es ist heikel zu sagen und das auch wirklich vorher einzuschätzen, ist das genau der Roman, der da mitgeht und mitzieht? Oder hat der was anderes, wo er vielleicht dann auch übersehen wird an der Stelle?
Dann sind wir praktisch schon fast beim nächsten Punkt, nämlich ja, der Weg, eigentlich von einem Verlag erstmal überhaupt wahrgenommen zu werden und in letzter Instanz dann, wenn alles gut läuft, verlegt zu werden. Was sind denn so die Kriterien, nach denen ihr auswählt, ob jetzt ein Buch bei euch bei Arena verlegt wird oder nicht?
Das erste Kriterium ist tatsächlich die Programmkonstellation, sprich wer erscheint da gerade noch. Ich werde keine 5 Fantasy-Romane nebeneinander platzieren können. Also muss ich gucken, ist das einer, der da reinpasst oder der vielleicht in 2 Jahren dann reinpasst, wenn es noch aktuell ist. Passt das mit den anderen Autoren zusammen? Kriegt der Vertrieb das kommuniziert in den Buchhandel und sagt, wir haben Roman X, Y und Z. Wir haben hier ein Fantasy, hier eine Romance, da eine Liebesgeschichte, einen realistischen Roman und eine Schullektüre. Dann gucke ich, dass das ausgewogen ist, in sich erstmal stimmig. Oder haben wir zum Beispiel, ich sage jetzt mal, weil die Götter gerade so auch im Kommen sind, ich habe hier eine Götterromantasy im Jugendbuch, aber ich habe gerade auch ein großes Götterepos im Kinderbuch. Passen die parallel nebeneinander oder ist das vielleicht auch schon schwierig? Also das sind so interne Fragen, die wir klären müssen quasi. Und dann schaue ich mittlerweile im Jugendbuch ehrlich gesagt auch viel auf Reichweite. Wo kommt dieser Autor her? Was bringt er mit? Sie? Und das ist nun mal Fakt, dass eine TikTok- oder Instagram-Reichweite mittlerweile die Währung ist, auf die wir gucken müssen. Wenn mich dann der Inhalt auch noch überzeugt, ist das natürlich dann der Jackpot. Dann weiß ich, okay, die bringt das mit, die hat ihre Community, die begeistert ist an der Stelle. Und dann kann ich gucken, passt das inhaltlich, bedient es einen Trend, was daran überzeugt mich eigentlich, ist es das Thema, ist es die Art des Schreibens, ist es eine besondere Herangehensweise, dass ich sagen kann, sowas habe ich noch nie gelesen, das ist natürlich nach außen immer toll zu sagen, sowas war noch nie da, da kriegt man Aufmerksamkeit und danach muss ich gucken und ja, das ist manchmal schwierig und das ist unterm Strich dann immer, immer auch ein Bauchgefühl zu sagen, ich wähle diesen Fantasy-Titel unter allen, die mir vorliegen, aus und nicht den anderen. Da hat mich irgendwas daran gekickt und zwar mich persönlich.
Also ich merke schon, dass du musst multiperspektivisch unterwegs sein, nicht nur den Status quo im Auge haben, was ist gerade angesagt, passt das aktuell, sondern auch immer schauen, was ist bei uns im Verlag in der Pipeline, was erscheint da in den nächsten 1-2 Jahren, bedienen wir das schon oder beißt sich das oder passt das vielleicht gerade auch gut dazu, zu der Stoßrichtung, die wir in den nächsten 2-3 Jahren gehen wollen?
Ja, ganz genau.
Also es ist schon sehr anspruchsvoll, stelle ich mir das vor. Und wenn man dann auch noch guckt, hat derjenige oder diejenige eine Community schon, die sie oder er bedient, dann ist das nochmal ein Kriterium, dass man auch erstmal validieren muss und schauen muss, sind die Follower gekauft oder sind die 50.000 wirklich reale Menschen, die das Produkt kaufen würden?
Ja, genau. Also das hat sich jetzt halt, also das ist nochmal speziell, das hat sich in den letzten Jahren geändert. An sich zählt natürlich erstmal der Text. Überzeugt und begeistert mich der Text. Und dann schaue ich, was für eine Person steht denn da noch im Hintergrund. Und das ist aber einfach zunehmend wichtig. Kann die lesen? Kann die auf einer Bühne stehen? Kann die sich selbst vermarkten? Ist die an sich vielleicht noch interessant? Das hat sich auch im Buchhandel geändert, dass auch die ein sogenanntes Storytelling rund um das Buch haben wollen. Und das Buch allein gar nicht mehr so das Alleinstellungsmerkmal hat, sondern wirklich das Gesamtpaket. Und da muss ich dann schon drauf schauen.
Das heißt, nicht nur dein Beruf als Lektorin hat sich geweitet in den letzten Jahren und ist vielschichtiger geworden, sondern auch für einen Autor und eine Autorin ist es nicht mehr nur in Anführungszeichen getan, einen Text zu schreiben, sondern es geht auch um die Vermarktung, um die Präsentation seiner eigenen Person und das, was man darstellen, was man transportieren möchte.
Ja, auf jeden Fall. Vermarktung ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort und auch etwas, was wir als Verlage nicht mehr alleine leisten können an der Stelle. Da ist wahnsinnig viel passiert. Da haben ja auch die Buchhandlungen extrem ihren Part daran übernommen und entscheiden auch selber, welche Titel sie wiederum weiter vermarkten und groß machen. Da haben wir zum Teil keinen Einfluss drauf. Auch da passiert das Bauchgefühl, dass sie sagen, diesen Titel finden wir toll oder diesen Titel halten wir für besonders erfolgreich, erfolgbringend, weil auch eine Buchhandlung lebt davon, Bücher zu verkaufen und nicht zu präsentieren. Und entsprechend hat sich da extrem viel getan, ist, ich sag mal, dieses oberflächliche Geschäft extrem wichtig geworden. Leider, muss man auch sagen, weil klar bei dem sich dann auch ergibt, dass viele, viele tolle Bücher auch einfach nicht gesehen werden an der Stelle, weil sie nicht von allen gleichzeitig hochgehoben werden.
Wie schaffe ich es dann, wenn ich gerade ganz am Anfang meiner schriftstellerischen Tätigkeit bin, vielleicht das erste Mal was veröffentlichen möchte, an dieses große Mammutprojekt Verlag für mich gewinnen? Wie schaffe ich es da, erfolgreich ranzugehen? Was sollte ich unbedingt beachten?
Ich glaube, das sind mehrere Aspekte. Das eine ist erstmal nicht aufgeben. Niemals nicht aufgeben, weil es wirklich nicht den Weg gibt. Der klassische Weg wäre, sich eine Agentur zu suchen und sich von der Agentur vertreten zu lassen, die an die Verlage herangeht und uns das Material zum Teil schon mal aufbereitet oder noch mal zugespitzt präsentiert. Und wir haben natürlich großes Vertrauen in die Agenturen, weil wir wissen, das ist eine Vorauswahl bereits. Das muss aber nicht der einzige Weg sein. Man kann auch so an den Verlag herantreten. Man muss nur wissen, dass wir mehrere hundert Manuskripte im Monat zugeschickt bekommen und es uns einfach überfordert. Alles durchzusehen, da wird viel eher übersehen, als dass man da gefunden wird. Was in letzter Zeit gemacht wird, gerade bei Jugendbuch- und Belletristikverlagen, sind sogenannte Pitch-Aktionen eben über Instagram, dass die zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel vor den Messen, sagen, sendet uns eure Romance-Ideen oder eure Thriller-Idee. Meistens ist es ein bisschen spezifiziert, nach was gerade gesucht wird, genremäßig. Da macht es Sinn, die Augen offen zu halten und dann wirklich Mut voran und losschicken. Auch da kommen natürlich unzählige Einsendungen, aber da kann man dann auch gesehen und gefunden werden. Was ich auch immer wieder spannend finde, sind einfach so Ausschreibungen, die es gibt von Städten, von Institutionen, dass man an Wettbewerben mitmachen kann. Auch da wird man manchmal einfach gesehen, der Open Mic zum Beispiel, der in Berlin stattfindet. Ich würde das alles versuchen und mitnehmen, immer. Und sein eigener Promoter sein an der Stelle. Man kann auch auf Messen gehen, sich das angucken und sein Manuskript versuchen anzubieten. Das hat was Individuelles, aber auch da ist immer die Frage, an wen gerät man. Und klar, wenn ich von der Messe eine Tasche voller Manuskripte mit nach Hause nehme, weiß ich vielleicht gar nicht mehr, welche Person dahinter stand, weil ich habe auf so einer Messe wahnsinnig viele Leute gesehen.
Aber wenn ihr mehrere hundert Skripte im Monat, hast du gesagt, zugesandt bekommt, dann hast du wahrscheinlich am Ende des Tages auch schon wieder vergessen, in was du womöglich reingelesen hast oder was vielleicht sogar ungelesen zu den Akten gelegt wurde. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt von dieser Zahl ausgehen, dann sprechen wir im Jahr weit über 1000 Manuskripte, die bei euch ankommen. Wie groß ist da die Chance, dass man überhaupt irgendwie innerhalb des Verlags Beachtung findet?
Im Promillebereich, ganz ehrlich. Also ich glaube, wir können in der Verlagsgeschichte, die ich miterlebt habe, von maximal 2 unverlangten Manuskripten sprechen, die wir da mal rausgezogen haben. Und das sind wirklich Zufallsgriffe. Und auch da wieder das Bauchgefühl der jeweiligen Lektorin, die gesagt hat, ach, das ziehe ich, sage ich nicht sofort ab, sondern ziehe ich mal raus, schaue es mir noch mal in Ruhe an und verfolge das dann auch durch den Verlag.
Dann ist es vielleicht ja tatsächlich erfolgversprechender, du hast das schon mal gerade angeraten, sich als Erstautor oder Autorin eine Agentur zu suchen, die einen vertritt und da auch schon Kontakte hat, die sie angehen kann. Was sollte man dabei beachten? Da gibt es vielleicht ja auch das ein oder andere schwarze Schaf in der Szene oder Fehler, die man dabei machen kann.
Ja, da weiß ich von den Agenturen gar nicht so viel. Es hängt natürlich da extrem von der Agentur ab, auch welche Kontakte hat sie, was sind deren Präferenzen an der Stelle, wie betreuen sie einen Autor, eine Autorin. Da muss man sich am besten umhören unter schon erfolgreichen Autorenkolleginnen. Wie arbeiten die? Weil es gibt tatsächlich die Agenturen, die einfach sagen, unser Job ist die Vermittlung. Und wenn wir das erfolgreich gemacht haben, ist unser Job auch so gut wie getan. Und es gibt andere, die wirklich auch Autorenbetreuung machen. Sprich, die gehen mit rein in den Inhalt, die gucken nach den Exposés, die gucken auch, sind es zu viele Projekte für die Autorin, schafft die das? Und ganz ehrlich, da die Menschen unterschiedlich sind, muss das jeder ausprobieren, mit wem er zusammenarbeiten kann, weil auch Agentin, Autorin haben ein individuelles Verhältnis miteinander und das matcht oder das matcht nicht.
Ja, so ähnlich wie bei Tinder, ne? Ja. Ist es dann auch für die Autorinnen und Autoren. Und es gibt ja noch einen dritten Weg, wenn man sagt, ich will weder klassisch jetzt an Verlag mein Manuskript unverlangt einsenden, mit einer Chance im Promille-Bereich, wie du gerade gesagt hast, noch will ich mit einer Agentur erstmal zusammenarbeiten, sondern ich will das alleine machen. Eine One-Woman, eine One-Man-Show. Grundsätzlich würde das auch gehen, oder?
Total, ja. Und kann ich auch für viele eigentlich nur empfehlen, weil das ist wirklich mittlerweile ein gar nicht mehr so schwieriger Weg. Es ist auch das mühsam, weil man einfach alles alleine machen muss an der Stelle. Aber es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile, dass es eine echte Option ist und auch nicht unattraktiv, ehrlich gesagt. Es gibt einige Autoren, die sagen, sie wollen gar nicht mehr einen klassischen Verlag, weil sie ihren eigenen Erfolg mittlerweile auf diesem Weg gemacht haben. Und zwar ist das egal, ob sie dabei die sogenannten E-Onlys, also nur ein E-Book gemacht haben, die damit wirklich eine Menge Geld verdienen, wenn sie in die richtige Schiene geraten. Oder eben dann das Self-Publishing mit Druck, einem Druckexemplar, den Weg gehen, wo sie einfach sagen, ich mache das, weil ich das selbst bestimmen kann. Viel, viel mehr selbst bestimmen kann, weil es natürlich keinen Verlag an der Stelle gibt.
Und dann gäbe es die Option, wenn man im Self-Publishing unterwegs ist, dass man sich trotzdem tatkräftige Unterstützung von einem freien Lektor oder einer freien Lektorin mit dazu holt.
Genau, das steht einem immer frei. Man muss halt wissen an der Stelle, dass man das alles selbst bezahlt. Also den Covergrafiker, den ich mir hole, wo ich hoffentlich einen guten erwische, muss ich bezahlen. Das Lektorat muss ich bezahlen, das Korrektorat muss ich bezahlen. Der Self-Publishing-Verlag, den es gibt, der koordiniert letztendlich den Druck noch an der Stelle. So genau kenne ich mich da nicht aus, in wie vielen Bereichen das geht. Aber ich muss alles selber machen und selber bezahlen und selber koordinieren. Und das ist natürlich schon, merkt man schon an der Summe, ja, die ganzen was Abteilungen im Verlag machen, muss man selber machen und halt auch selber entscheiden. Manchmal hilft es ja auch, wenn jemand anderes sagt, das ist gut so, wir machen das so.
Genau, es heißt ja nicht, nur weil man alles selbst entscheiden kann, dass man auch alles selbst entscheiden muss oder will, ne?
Genau, ja.
Aber wenn du sagst, man muss wirklich sich dann um alles selbst kümmern und alle Leistungen logischerweise dann auch selbst bezahlen, da gibt es sicherlich jetzt auch eine Spanne von bis, aber so ganz grob, dass man mal eine Hausnummer hat, von welcher Summe sprechen wir da?
Also ein Lektorat ist schnell mal zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Cover auch zwischen 1.000 und 2.000 Euro, wobei man sagen muss, die Cover-Grafiker mittlerweile sehr faire Preise auch für Self-Publisher machen, die unterscheiden da schon ein bisschen. Also kriegt man vielleicht auch schon günstiger, aber es gibt ja manchmal dann verschiedene Durchläufe und auch die Fotos, die auf dem Cover drauf sind, haben einen gewissen Preis, die muss man ja auch einkaufen, dass man das Recht hat, das zu drucken. Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Wie gesagt, wenn man nur in Anführungszeichen ein E-Book macht, dann kann man da Cover und dann diese Umwandlung in das E-Book-Format kostet dann noch. Kann sein, dass man mit 2.000 Euro hinkommt, aber das ist auch schnell mehr Geld weg.
Also muss einem klar sein, es ist auch ein Investment, womöglich in die eigene Karriere, in die eigene Zukunft, das man aber erstmal aufbringen muss, eben ohne die Power eines Verlags im Hintergrund.
Ganz genau. Also man muss dieses Geld erstmal investieren und auch haben, um es zu investieren.
Wenn wir jetzt nochmal zu euch in den Verlag gucken und die Arbeit, die noch zu erledigen ist, wenn der Text eigentlich schon fertig ist. Da steht ja noch viel an. Du hast es eingangs gesagt, das Cover muss gestaltet werden, der Klappentext muss entworfen werden. Es gibt verschiedene PR- und Marketingmaßnahmen, Werbung, das alles muss anlaufen. Kannst du uns nochmal einen Einblick geben, inwieweit du dann als eigentlich Lektorin im Kerngeschäft da involviert bist?
Also wir lösen das bei uns im Verlag, da gibt es sicher auch verschiedene Möglichkeiten in den verschiedenen Verlagen, dass wir sogenannte Titelblätter erstellen, wo die bibliografischen Daten, also die Seitenzahl, die Ausstattung, ist da eine Goldfolie drauf, ab welchem Alter ist es einem bestimmten Genre zugeordnet, sowas aufschreiben. Dann geben wir einen Klappentext vor, also das, was hinten auf dem Buch steht. Auch etwas, was man in den Katalog, in den Verlagskatalog schreiben würde. Die unterscheiden sich manchmal ein bisschen, die Texte. Dann bieten wir auch schon Vorschläge von sogenannten USPs, also Unique Selling Points, Verkaufsargumente, wie der Vertrieb damit arbeiten könnte. Das sind natürlich nur Vorschläge. Aber zumindest mal aus unserer Sicht, wie das lauten könnte. Wir geben Informationen zu den Autoren weiter. Falls es schon Presse gibt, sammeln wir so ein paar Presseinformationen zusammen. Und mittlerweile eben auch Verschlagwortungshinweise, wie sollte man diesen Titel verschlagworten, damit er gut gefunden wird, kommt in einem Dokument erstmal alles von uns und geht dann durch die verschiedenen Abteilungen, die damit arbeiten, es ver- und weiterverarbeiten und aber von uns schon mal quasi die Ziel- und Stoßrichtung haben, wie wir den Titel sehen. Und das ist dann auch die Grundlage, dass man das vielleicht nochmal positioniert und sagt, okay, aber sollten wir nicht hier mehr auf die Spannung gehen oder mir wäre es ganz wichtig, ihr habt hier geschrieben, das ist humorvoll, sollten wir das nicht größer machen, dass es eine humorvolle Romance ist, wie wir das bei Bianca Wege, einem unserer Bestseller, gemacht haben. Und das ist dann schon auch Gesprächsgrundlage.
Jetzt haben wir erfahren von dir in den letzten fast 45 Minuten, wie vielschichtig eure Arbeit ist im Verlag, schon bevor vielleicht das erste Wort geschrieben ist, im Nachgang, nachdem das letzte Wort geschrieben ist. Wenn der Roman dann veröffentlicht ist und vielleicht sogar ein großer Erfolg wird, wie stolz ist man dann auch als Lektorin auf das Werk? Und man ist ja, wir haben das vorhin auch mit einer Geburt so ein bisschen verglichen, man ist ja auch nicht nur zeitlich sehr lang, sondern auch emotional sehr tief involviert. Also ist dir das schon mal passiert, dass du dann auch ein Tränchen verdrückt hast, als das Buch draußen war und das war ein Erfolg und es gab vielleicht nochmal tolles Feedback vom Autor, von der Autorin? Geht einem das auch nahe?
Das geht einem nahe. Also an der Stelle habe ich noch kein Tränchen verdrückt. Das ist dann eher an der Stelle, wenn die Autoren einen im Text erwischen mit etwas. Das sind eigentlich die schönen Momente, wo man merkt, ja, ich bin da emotional so tief drin, dass ich wirklich gerührt bin und da auch Tränen kommen. Beim Erfolg nicht, da freut man sich einfach wahnsinnig. Bei unserem Verlag sammeln wir uns dann auch einmal, wenn es einen Einstieg auf die Bestsellerliste gibt, wie jetzt bei Jana Hoch und auch bei Bianca Wege, versammeln wir uns im Verlag, lassen mal die Korken knallen, feiern uns, auch alle Abteilungen eben, weil ja jeder seinen Teil dazu beiträgt. Wir haben auch die Autorinnen dann schon angerufen und gemeinsam geschrien und gekreischt, wie sich das gehört. Das ist schon toll und das ist auch wichtig, das zu zelebrieren, weil eben der Weg dahin so lang ist und weil niemand einem diesen Erfolg garantieren kann, sondern weil es wirklich immer dieses Quäntchen Glück ist an der Stelle, ob es so aufgeht, wie man sich das ausgedacht hat.
Und weil es eben beileibe keine Selbstverständlichkeit ist. Ich stelle mir das so vor, ähnlich wie bei Fußballprofis. Man sieht und hört natürlich eigentlich nur die Erfolgsgeschichten über die Menschen, die es geschafft haben, die sehr erfolgreich sind, auch gutes Geld sicherlich damit verdienen. Und dann gibt es die Unzähligen, die unterm Radar fliegen, obwohl sie vielleicht auch Talent haben, nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Wenn wir das auf die Literaturbranche jetzt mal ansetzen wollen, was würdest du sagen, wie groß ist der Prozentsatz derer, die es tatsächlich letztendlich schaffen? Die davon leben können?
Ja, die davon leben können. Also die, die es schaffen, sagen wir mal Bestsellerliste einmal, da gibt es mittlerweile ein paar, ist aber trotzdem, glaube ich, im einstelligen Bereich. Und die, die davon leben können, ernsthaft, sind noch weniger. Weil selbst die, die auf der Bestsellerliste sind, darf man nicht vergessen, die haben ganz, ganz oft einen Nebenjob. Oder eigentlich einen Hauptjob und das Schreiben nimmt aber sehr viel Raum ein. Wirklich leben vom Schreiben können die wenigsten Autoren, vor allem langfristig. Nur weil man einen Erfolg hat, heißt das nicht, dass das für immer ein Erfolg ist. Und von daher ist das ist ein Bruchteil von Menschen, die das können.
Nichtsdestotrotz, gerade zum Abschluss des Gesprächs wollen wir hier niemanden seine Träume nehmen und Seifenblasen platzen lassen. Wer jetzt davon träumt, sein eigenes Buch, seinen eigenen Roman zu veröffentlichen, als Autorin, als Autor, Nicoletta, was würdest du abschließend sagen? Was sind so die ein, zwei wichtigsten Tipps, die du mit auf den Weg geben würdest?
Auf jeden Fall, wie gesagt, nicht aufgeben, weil die Wege sind so zahlreich. Es gibt nicht den einen Weg und wenn man dranbleibt, wird man einen Weg finden. Und dann aber vor allem schon auch Kontakte, sich vernetzen, es versuchen, immer wieder vorstellig werden und alle Wege gehen, die man möglich findet. Aber vielleicht auch nicht an einem Manuskript hängen, sondern verschiedene Sachen ausprobieren, weil vielleicht ist es nicht der eine Text, aber ein anderer. Und wenn man was Gutes hat, glaube ich, dann wird man irgendwo auch gefunden. Und vielleicht auch noch zum Abschluss sich selbst die Frage beantworten, was bedeutet denn für mich Autor sein? Ist es das Self-Publishing-Autor sein oder brauche ich das Label Verlagsautor? Oder bin ich auch schon Autor, wenn ich meinen Kindern eine Geschichte erzählt habe? Das fände ich auch ein schönes Autorendasein.
Und das ist fast schon ein schönes Schlusswort. Aber eine kleine gemeine Abschlussfrage will ich dir noch stellen. Wenn man so viele Monate dann an einem Buch gearbeitet, lektoriert, redigiert hat, würdest du wetten, dass es dieses eine Buch gibt, das du lektoriert hast, in dem tatsächlich kein einziger Fehler drin ist?
Nein, niemals. Wirklich, wirklich niemals. Es ist fast unmöglich, weil es sind wirklich viele Buchstaben. Und da kann immer was passieren, auch ganz zum Schluss noch was passieren. Niemals würde ich darauf wetten.
Dann sagen wir ganz herzlichen Dank, dass du uns fehlerfrei diese Einblicke und Ausblicke rund ums Verlagswesen gegeben hast. Nicoletta Enzmann.
Ich danke auch, es war schön hier.
Und wenn ihr weitere Infos haben wollt rund um Literatur, wenn ihr euch dafür interessiert, vielleicht selbst Autorin, Autor zu werden, schaut doch gerne mal vorbei unter literaturhaus-würzburg.de und hört natürlich alle anderen Folgen unseres Literaturpodcasts. Vielen Dank, Nicoletta, dass du unser Gast warst.